als Predigtext aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, ich lese ab Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Herr, segne du uns Reden und Hören. Amen. Liebe Geschwister, durch die Vergebung der Sünden haben wir Gemeinschaft mit Gott. So und nur so, aber so haben wir sie auch ganz gewiss. Denn dafür hat Gott schon längst gesorgt. Darauf hat er sein Wort gegeben. Erstens, unpassende Kleidung für den Himmel. Kürzlich war es wieder soweit, sie hatten einen erwischt. Die Leute vom Sicherheitsdienst packten ihn und fuhren ihn barsch an. Hast du überhaupt eine Einladungskarte? Wer hat dich hereingelassen? Und überhaupt, wie siehst du aus? In deinen zerfetzten Jeans und den Turnschuhen. Wehmütig schaute der derart Angeherrschte zurück in den Saal. Ein buntes Treiben herrschte dort. Einfach. Ein perfektes Fest. Aber die Sicherheitsleute hatten ihn schon fest im Griff, setzten ihn hinaus an die frische Luft und die schwere Eingangstür zum Gebäude wurde hinter ihm zugesperrt. Ein Albtraum. Gerade in dieser unsicheren Gegend, so fuhr es ihm noch durch den Kopf und dann auch noch zu Fuß. Aber da kamen sie schon, die erste Straßenbande, schwer bewaffnet und ohne Skrupel. Er wusste, er würde keine Chance haben. Unpassend gekleidet. Kann einen in Schwierigkeiten bringen. Unpassend gekleidet nicht für eine noble Party, sondern für den Himmel. Gibt es so etwas auch? Als Jesus sein Gleichnis vom Hochzeitsmahl erzählt, wir haben es gerade gehört, da hat er genau so etwas im Blick. Ein Mensch kommt in den Himmel, aber er ist im Bilde gesprochen nicht angemessen gekleidet. Und so lässt ihn der Herr des Himmels persönlich hinauswerfen in die Hölle, dort, wo es Heulen und Zähneklappern gibt. Was fehlt diesem Menschen? Was ist an seiner Kleidung so unpassend? An anderer Stelle hat Johannes, nicht hier in seinen Briefen, sondern in seiner Offenbarung, etwas über die angemessene Kleidung gesagt. Er schreibt dort über die, die im Himmel dabei sein werden und vor dem Thron Gottes stehen. Diese sind's, die haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Und hier schreibt er, und das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Darauf kommt es also vor der Himmelstür an, dass Gott mir meine Sünden abgenommen hat, dass er mich davon gereinigt hat durch das Blut, das Jesus am Kreuz von Golgatha für mich vergossen hat. Leider gibt es bis heute immer wieder den Versuch, mit unangemessener Kleidung den Himmel zu stürmen. Eines der beliebtesten Kleidungsstücke dabei ist, ich will es mal nennen, das Deckmäntelchen der bürgerlichen Religion. Dieses Deckmäntelchen zeigt etwas Bestimmtes an. Das soll zeigen, ja, ich glaube, dass es einen Schöpfer gibt. Atheist bin ich nicht. Nee, werf mich nicht mit denen in einen Topf. Ich gehe mehr oder weniger regelmäßig in die Kirche. Ich bemühe mich einigermaßen anständig zu leben. Keiner kann mir was nachsagen. Aber das Entscheidende fehlt. Die Vergebung meiner Sünden und der Glaube an einen Heiland. Seid umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt. Brüder überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Wisst ihr, welcher große deutsche Dichter das gedichtet hat? Friedrich Schiller war das. Nur der war kein Christ, aber berühmt war er. Diesen Vers kennt mancher aus dem Schlusssatz von Beethovens 9. Sinfonie. Und so glauben es auch manche bis heute. Überm Sternenzelt muss irgendwo ein lieber Vater wohnen. Aber da möchte man fragen, Vorsicht, weißt du auch, ob es dein lieber Vater ist? Da möchte man fragen, bist du da so sicher, dass du dazu gehörst? Allzu viele Menschen beten und singen zu ihrem Gott als Vater, ohne dass sie seine Kinder sind. Ohne dass sie um einen Heiland wissen. Spätestens an der Himmelspforte wird man jeden von uns prüfend anschauen. Trage ich das angemessene Gewand der Sündenvergebung? Oder denke ich, ich komme auch mit diesem oder jenem Deckmäntelchen hinein in die Herrlichkeit des himmlischen Vaters? Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, so heißt es hier. Nein, vor dieses strahlende Licht können wir nicht mit unangemessener Kleidung treten. Gott bewahre uns davor, dass wir uns an dieser Stelle täuschen. Zweitens, Christ, mehr Christ, super Christ. Es gibt so manche, die sind diesen Weg richtig und im Glauben gegangen. Die haben die Vergebung ihrer Sünden empfangen. Sie sind Kinder ihres Vaters im Himmel. Die haben die richtige Kleidung für den Himmel und freuen sich schon auf den Tag, wenn das große Fest anfängt und ihr himmlischer Vater der Gastgeber ist. So könnte das weitergehen. Bis zu dem Tag, an dem ihr Herr sie zu sich ruft, nach Hause, in die Ewigkeit. Aber schade. Leider scheint es ein geistliches Naturgesetz zu sein, dass immer irgendetwas schiefgehen muss. Wenn Christen einfach nur schlicht und treu ihren Glauben leben wollen. Und da gibt es die einen, die passen ihren Lebensstil an und leben so wie alle Welt. Das sind die, von denen Jesus in der Bergpredigt redet. Matthäus 5, das Salz, was Geschmack und wirkungslos wird. Es gibt aber auch das andere Extrem. Ein afrikanischer Bischof aus Kenia, Festo Kivinjere, er hat auch auf Deutsch erschienen Bücher herausgebracht, wertvolle Sachen. Der hat über viele Jahre einen geistlichen Aufbruch in seiner Heimat Kenia erlebt und der berichtete dort auch über seine Erfahrungen. Das sind Erfahrungen, die wir uns hier in Europa so kaum vorstellen können. Da waren viele Geschwister zum Glauben gekommen. Und die gaben das einfach so weiter, berichteten über ihre Erfahrungen mit Jesus zu Hause, sagten es in der Küche ihrer Großfamilie, erzählten es in ihrem Dorf, die Lehrer sagten es ihren Schülern, die Arbeiter ihren Kollegen. Immer mehr Menschen kamen zum Glauben und legten die Lasten ihrer Vergangenheit, alle ihre Schuld unterm Kreuz Jesu ab. Manchmal waren das sehr große Lasten, die dort abgelegt wurden. Aber dann sangen sie vor Freude, so wie das nur afrikanische Christen tun können. Die tanzen ja sogar manchmal. Die sind da einfach anders, mehr nach außen gekehrt, als wir hier in Europa. Das war eine herrliche Zeit. Wer wollte solche lebendigen Christen und Gemeinden noch bremsen? Aber wie drückte der Bischof es in seinem Rückblick aus? Wenn der Teufel einen Christen nicht bremsen kann, mit so gebremsten Christen meinte er die, die sich einfach anpassen. Wenn der Teufel einen Christen nicht bremsen kann, dann schiebt er ihn an. Ja, er schiebt ihn an, bis der Christ schließlich geistlich überdreht und auf allerlei ungesunde, schwarmgeistige Ideen kommt. Das ist wie bei so einem Motor, dem man mehr und mehr Drehzahl abverlangt und ohne Begrenzung, bis sich am Schluss die Schrauben lösen, das Ding fliegt auseinander und dann geht gar nichts mehr. Was geschieht hier? Ich möchte nochmal zu dem Bild mit der angemessenen Kleidung für den Himmel zurückkommen. Im Bild gesprochen könnte das so zugehen. Eines Tages kommt jemand auf die wahrhaft glorreiche Idee und sagt sich, also diese schlichten weißen Gewänder, mit denen wir vor Gott erscheinen sollen, die Gewänder der Sündenvergebung, das kann nicht genug sein für so einen herrlichen Gott. Also das müssen wir noch ein bisschen aufpeppen. Mit allerlei Gold und Silber, Broschen, Juwelen und anderem Tand. Ja, sagt man dann, ein wahrhaft ernsthafter Christ, der freut sich nicht nur über die Vergebung seiner Sünden, nein, der kann so weit frei werden, dass er die fraglichen Sünden gar nicht mehr begeht. Sein ganzes Leben leuchtet, dass man die Herrlichkeit des Himmels schon auf Erden sieht. Ja, das ist möglich. Ein herrliches Leben voller geistlicher Siege und Freude. Bestimmt haben manche von uns mitbekommen in den letzten Wochen, wie Deutschlands Radsportprofi Nummer 1, Jan Ullrich, von der Tour de France ausgeschlossen wurde. Verdacht auf Doping. So lautete der Vorwurf gegen ihn und einige andere Radprofis. Ob der Verdacht berechtigt war oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber eins steht fest. Wer auf diese Weise ein echter Supersportler werden will, der muss dafür offensichtlich seinen Preis zahlen. Er verliert an Ansehen, oft verliert er auch viel Geld, aber vor allem erleidet er allzu oft dauerhafte Gesundheitsschäden. Ich glaube, es gibt auch eine Art geistliches Doping. Der Teufel weiß, dass wir oft genug leichtgläubig sind als Christen, aber er hält uns auch nicht für völlig dumm. Und so verordnete er den Christen, die auf dem Weg zum Superchristen sind, oft noch eine besondere geistliche Verjüngungs- und Wunderkur. Wenn der Christ nämlich auf seinem Weg zum Superchristen entdeckt, dass selbst für geistliche Höhenflüge die alte Wahrheit gilt, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und so schnell, wie man möchte, geht es einfach nicht vorwärts, dann kommt der Teufel und reicht ein Mittel, geistliches Doping. Dieses Mittel ist ein Mischgebräu. Wenn man seine Bestandteile untersucht, dann stößt man oft auf Begriffe wie Geistestaufe, voller Segen, Verkündigung mit Vollmacht und Autorität, Zeichen und Wunder, Reden in neuen Sprachen, wunderbare Heilungen, geistliche Siege von ungeahntem Ausmaß, Versammlung mit mächtigem Lobpreis, Freiheit von allen meinen schlechten Seiten, Kraftübertragung durch auflegende Hände, und so weiter und so weiter. Im Erzgebirge und im Vogtland an den verschiedensten Stellen im Angebot. Leider. Das Gebräu schmeckt gut, da gibt es wirklich nichts zu meckern. Am besten könnte man seinen Geschmack bezeichnen mit verwirrend süß. Wer es trinkt, hält sich bald danach für eine Turboversion des Apostels Paulus. Gewappnet für ein siegreiches Christenleben, bei dem die üblichen Anfechtungen, Zweifel, Nöte und Glaubenskämpfe eine Sache der Vergangenheit sind. Nur über die Nebenwirkungen, über die redet man meistens nicht. Beim Doping im Sport gab es ja in der Folge nicht nur schwere Erkrankungen, sondern immer wieder auch spektakuläre Todesfälle, die eigentlich vielen Sportlern ein warnendes Beispiel sein müssten. Etwa der Fall des österreichischen Bodybuilders Andreas Menzer. Eine wahre Ansammlung von Muskelpaketen. Man hält es nicht für möglich, wenn man die alten Fotos sieht. Menzer starb 1996 nach einem Wettkampf im Alter von nur 31 Jahren. Als man die Obduktion durchführte und die Organe untersuchte, hat man den Grund gesehen. Jahrelanges Doping hatte zum Tode geführt und die Organe zerstört. Ja, auch unter Christen redet man leider allzu selten über die schweren geistlichen Vergiftungen, die solches geistliche Doping erzeugt. Auch nicht über die Geschwister, die davon gekostet haben und dann in ihrem Glauben schwer angefochten und verletzt, gleichsam wimmernd am Wegrand liegen. Die müssen sich vielleicht dann noch anhören, ja, du hast es halt nicht geschafft. Vielleicht hattest du nicht genug Glauben auf dem Weg zum Superchristen. Neu sind diese Probleme und geistlichen Fallen allerdings nicht. Und so verordnet der Apostel Johannes jedem, der gerne ein Superchrist werden möchte, ein schlichtes, aber starkes Ausnüchterungsmittel. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Will heißen, mach dir nichts vor. Superchristen gibt es nicht, wird es auch in absehbarer Zeit nicht geben. Wer denkt, er sei geistlich ein Stückchen weitergekommen als der Normalchrist, siegreicher über die Sünde als der Durchschnitt, dem sagt Johannes, du betrügst dich selbst. Ja, du machst sogar Gott zum Lügner und die Bibel zu einem Märchenbuch. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ja, das ist die wahre Medizin zur geistlichen Ausnüchterung. Man nehme sie dreimal täglich und öfter und bete zu Gott, Herr, sei mir Sünder gnädig. Oder wie schon der Daniel 9 im Alten Testament betet, denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Das hilft sogar denen, die schon von diesem süßen Gebräu des geistlichen Dopings zu sich genommen haben. Diese Medizin der Sündenvergebung hilft sogar bei schweren geistlichen Vergiftungen. Es dauert zwar in solchen Fällen manchmal länger, bis das Gift den Körper ganz verlassen hat, aber auch hier ist die Gnade Jesu für kein Leiden zu schwach. Auch hier ist das Bekenntnis meiner Schuld immer noch die beste Medizin, mit der Jesus so vielen Christen schon wieder auf die Beine geholfen hat. Drittens, Gott kennt keine Lügen. Als ich noch jünger war, da hatten wir als Gemeindejugend und auch als Studenten so ein schönes, schwungvolles Lied, das konnte man zur Gitarre singen. Das ging immer, Gott kennt keine Lügen, er kann uns nicht betrügen. Er hat sich gebunden an sein Wort. Solche Liedverse haben eine ganze Menge mit dem Satz von Johannes zu tun. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott ist nämlich treu. Ja, treu. Manchmal denkt man, heutzutage sind die einzigen treuen Wesen noch die Hunde, die mit ihrer sprichwörtlichen Treue an ihrem Herrchen oder Frauchen hängen und keiner kann sie davon abbringen. Zeige mir einen Menschen, auf den du dich heute noch wirklich verlassen kannst. Ich rede jetzt nicht von den Politikern, da brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Ich rede von unserem Privatleben. Wo gibt es denn Menschen, auf den du dich wirklich verlassen kannst? Auch dann, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn sich alle anderen gegen dich stellen, wenn du krank wirst oder manchmal am schlimmsten, wenn dein Geld zur Neige geht, der dir nichts vorspielt, sondern bei dem du weißt, der hält Wort. Du kennst einen herzlichen Glückwunsch. Vergiss nicht, Gott dafür zu danken, denn das ist eine seltene Gabe heutzutage. Gott sei Dank, dass unser Herr an dieser Stelle so ganz anders ist als wir Menschen. Gott kann tatsächlich eine ganze Menge mehr als wir Menschen. Man könnte sich direkt fragen, kann Gott alles? Eins kann er nicht. Er kann nicht lügen. Wenn Gott lügen würde, er würde sich gleichsam selbst aufgeben. Das widerspricht seinem Wesen zutiefst. Wir Menschen, wir können ihm zwar immer wieder Lügen unterstellen, wir können anzweifeln, was er in seinem Wort, was er in der Bibel gesagt hat, dann machen wir ihn zum Lügner, wie es hier heißt. Aber das ist eine menschliche Unterstellung. Gott selbst kennt keine Lügen. Er kennt auch keine Ausreden, wie jetzt habe ich keine Zeit oder so habe ich das nicht gemeint oder wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das nicht versprochen. Nein, er ist treu, 100%ig zuverlässig. Deshalb können wir uns auf sein Wort, auf die Bibel auch 100%ig verlassen, egal was dort steht. Wenn Gott also von sich sagt, ich bin hell, voller Heiligkeit, wie ein gleißend strahlendes Licht, und ein sündiger Mensch kann in meiner Nähe nicht bestehen, dann wissen wir, zum Himmel gibt es tatsächlich nur Zugang in der angemessenen Kleidung, begleitet mit der Vergebung meiner Schuld, gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Jeder andere würde in seiner Nähe verbrennen. Wenn Gott sagt, einen Superchristen, der nicht mehr so sündig ist wie die anderen Christen, den gibt es nicht, dann wissen wir genau, wer trotzdem ein Superchrist werden will, der täuscht sich und betreibt Selbstbetrug. Ja, er unterstellt Gott sogar Lügen. Und wenn Gott sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir diese wunderbare Medizin seiner Gnade zu uns nehmen, dann sind unsere Sünden weg. Sie sind vergeben, nicht mehr auffindbar, aus der Welt geschafft. Und keiner kann sie uns zurückbringen, die Sünden. Das kann nicht mal der Teufel, der es gerne versucht bei den Christen und uns dann einflüstert, Gott hat mit dir noch eine Rechnung offen. Glaubst du kommst so einfach davon, nachdem du deine Sünden bekannt hast? Selbst der Teufel kann an Gottes Gnade und seinen Zusagen nichts ändern. Darauf können wir uns verlassen. Und damit wir wirklich wissen, dass dabei alles mit rechten Dingen zugeht, darum heißt es hier auch noch, er ist gerecht. Also von Gottes Seite aus hat er tatsächlich alles seine rechte Ordnung. Wir sind ja als Deutsche dafür weltberühmt, dass wir für fast alles Gesetze und Verordnungen haben. Selbst die Entsorgung des Mülls. Ich glaube, das ist einzigartig in Europa, wie genau das geregelt ist. Nach dem Einsammeln von 5 oder mehr verschiedenen Behältern und Tüten darf ja der Inhalt heutzutage nicht einmal mehr einfach auf die Müllkippe, wo unsere Nachkommen darüber stolpern könnten. Nein, er wird behandelt, verbrannt, bis ja fast nichts mehr davon übrig ist. Um das Bild aufzugreifen, Geschwister, wir können uns darauf verlassen, dass Gott unseren Sündenmüll ordnungsgemäß entsorgt hat, so dass wir nicht mehr damit konfrontiert werden, so dass wir nicht mehr darüber fallen können, so dass wir auch keine Angst haben müssten, eines Tages finden wir den wieder vor unserer Hintertür. Nein, wir brauchen keine Angst zu haben, weil er wirklich weg ist. Ein für allemal. Dafür hat Gottes gerechte Ordnung gesorgt. Das Blut seines Sohnes Jesu macht uns rein. Nicht nur von einigen Sünden, sondern von allen Sünden, wie es hier heißt. Gott hat tatsächlich unsere Sünden ordnungsgemäß beseitigt. Deshalb sollen und müssen sie uns auch nicht mehr anfechten. Ob wir ihm das glauben können? Gott schenke uns dieses Vertrauen. Gott schenke uns die volle, uneingeschränkte Gemeinschaft mit ihm. Gott schenke uns die angemessene Kleidung für den Himmel. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich für deine große Gnade. Danke, dass du so viel Geduld mit uns hast. Danke, dass wir auch immer wieder, sogar immer wieder mit der gleichen Schuld zu dir kommen können, sie bei dir ablegen können. Herr, erhalte uns doch im Vertrauen darauf, dass du genug getan hast für uns. Herr, wir bitten dich auch heute darum, Herr, sei mir Sünder gnädig. Wir wollen dich bitten für diejenigen Geschwister, die sich verrannt haben in ungesunde, schwarmgeistige Ideen, Herr, dass du sie zurückholst auf den Teppich, auf den Boden deines Wortes. Wir wissen, dass du auch dazu nicht zu schwach bist. Wir wollen dich auch bitten für diejenigen Menschen, die noch nicht verstanden haben, worum es dabei geht, die noch nicht diese angemessene Kleidung für den Himmel empfangen haben. Herr, du weißt, an wem wir da vielleicht denken, auch in unseren eigenen Familien, in unserer Umgebung, Menschen, die uns nahestehen. Herr, erbarm dich über sie. Schenk doch ihnen diese Vergebung der Sünden. Und gib uns Ausdauer, dass wir für sie nicht in der Fürbitte nachlassen. Wir wollen dich für unser Land bitten. Herr, du siehst, wie wenig Menschen es noch gibt, auf deren Wort man sich verlassen kann. Herr, wir bitten dich besonders für diejenigen an verantwortlichen Positionen, die das noch ernst nehmen und die es auch so meinen, wie sie sagen. Herr, gib ihnen immer wieder Mut und Kraft, dass sie da klar bleiben an dieser Stelle. Wir wollen dich bitten für alle Geschwister, die in Not sind. Wir denken auch heute ganz besonders an unsere Kranken, dass du dich über sie erbarmst, sie anrührst und segnest. Vor allem stärke du ihren Glauben auf dich, auf deine Zusagen. Was wir dir persönlich sagen wollen, das sagen wir dir in der Stille. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.